Kultur im Radio.
Radio Kultur.
Kulturradio.
Vom großen Drama
Sein oder nicht sein.
Aber hören Sie, das ist hier doch gar nicht die Frage.
Bis zur kleinen Bühne.
Ist das denn hier ein Flohzirkus oder was?
Von der Klassik
Ich liebe Beethoven.
Bis zur Moderne.
Feuchte Schäden, was tun?
Kulturradio.
Ihr hört das Kulturradio mit einer weiteren Folge Komm, ich erzähl. Diesmal ist es der Mitschnitt vom 22. Mai 2016 live aus der Kultur.Zeltlosch auf dem Münsterplatz. Beteiligte Daniel Grünauer, Lothar Heusohn, Anita Schlesack und Niloufar K. Münzing. Mein Name ist Putzi und ich wünsche viel Vergnügen.
Free FM.
Wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Diejenigen unter Ihnen, die noch die Sonne genießen wollen, können das natürlich gerne tun. Ansonsten sind noch einige Plätze frei, wo Sie gerne Platz nehmen dürfen. Ich freue mich sehr, mein Name ist Daniel Grünauer, ich bin der Leiter der Schauspieldramaturgie hier am Theater Ulm. Gemeinsam mit meiner Kollegin Niloufar K. Münzing, auch Schauspieldramaturgin, haben wir und anderen Kollegen vor mittlerweile ja einigen Monaten, nämlich im September, eine Reihe gegründet, die sich nennt Komm, ich erzähle. Das ist entstanden aus einem Bedürfnis heraus, das wir gemerkt haben, im Sommer letzten Jahres hat sich, ich würde mal sagen, die Wahrnehmung, vielleicht sogar das Klima geändert. In unserem Land, hier in Ulm auch, wo man feststellt, man muss sich dazu oder man will sich dazu verhalten. Man darf die Diskussionen um Zuwanderung, um Migration, um Flüchtlinge, die hierher kommen, weil sie in einem Land nicht mehr leben wollen und können und eine neue Heimat suchen, aktiv mitdiskutieren und vielleicht eine neue Welt eröffnen, sowohl den Menschen, die zu uns kommen, als auch uns selbst. Und in diesem Gefühl haben wir überlegt, wie können wir da rangehen, haben den Lothar Heusohn auch getroffen. Lothar Heusohn, ehemaliger Ressortleiter, kann man das so sagen, für Politik und Gesellschaft an der Volkshochschule in Ulm und haben uns Partner gesucht, die uns dabei unterstützen, haben in der VH einen starken Partner gefunden, aber auch Radio Free FM, die diese Reihen dann übertragen, sodass man alle Veranstaltungen nachhören kann. Also wenn Sie Interesse haben, auch die Vorgängerveranstaltungen nochmal Revue passieren zu lassen, unsere Gäste zu hören, tun Sie das. Gehen Sie auf unsere Homepage oder auf die Homepage von Radio Free FM. So, das war die Grundvoraussetzung, warum wir diese Reihe begonnen haben. Und dann haben wir mittlerweile 5 Veranstaltungen gemacht, wo wir Gäste eingeladen haben, Menschen aus Ulm, die mit Flüchtlingen zu tun haben, die mit Zuwanderern zu tun haben. Wir haben jemanden eingeladen von der internationalen Stadt Ulm. Wir hatten Lothar zu Gast. Wir hatten aber auch Geflüchtete hier bei uns, die teilweise in ihrer Landessprache, teilweise aber auch auf Deutsch erzählt haben, wie es ihnen geht. Sie haben aber nicht nur sozusagen ihre Geschichte erzählt, sondern sie haben uns auch Geschichten aus ihrer Welt erzählt und so uns teilhaben lassen. Und jetzt ist es eine kleine Abschlussrunde, die wir uns überlegt haben, die keinen besseren Ort haben könnte als hier auf dem Münsterplatz, ein zentraler Ort Ulms, und wollen so ein bisschen Revue passieren lassen, was denn diese Reihe mit uns gemacht hat und denjenigen, die wir eingeladen haben, und wollen vor allem ein neues Thema noch eröffnen. Und dazu haben wir uns einen anderen Gast eingeladen, Anita Schlesack. Sie ist hier am Studio Ulm, das ist ihr Radio-Rundfunk-Journalistin, und uns hat auch interessiert, ausgehend von den Medien, wie vermittelt man eigentlich so ein Thema? Was kann man da richtig, was kann man da falsch machen? Ist es der erste wichtige Schritt zu sagen, ja, das muss in die Öffentlichkeit, sodass die Menschen darüber diskutieren? Und natürlich auch, was bringt das Ganze mit sich? Also ausgehend von einem Begriff, den wir mal hatten, das sind Bilder. Ich kenne komischerweise den Grenzübergang wirklich besser, der zwischen Slowenien und Österreich liegt, als, keine Ahnung, einige Teile Ulms. Wie kommt das? Obwohl ich hier lebe. Das sind Bilder, die wir in den Nachrichten erleben, das sind Bilder, die wir in Dokumentationen sehen, und es sind natürlich auch aufgeladene Bilder, die durch die Menschen hier in Ulm auch leben. Also Menschen, die hierher kommen. Und weit von hier gibt es einen Hotspot, den die Stadt eingerichtet hat. Oder ich glaube, in Freiburg ist es, nennt man es Freiburg. Und da habe ich von einer Gemeinderätin einen Satz gehört, der mir auch sehr im Kopf geblieben ist, nämlich, sie wurde darauf angesprochen, dass viele offenkundige Nicht-Ulmer, also Menschen, die man erkennt an der Hautfarbe, dass die da alle sitzen und mit ihren Handys daddeln. Und dazu hat Sadio Gay einen lustigen Satz gesagt, der sagt, wenn der Nordafrikaner oder der Afrikaner über den Münsterplatz geht, erkennt man das natürlich, dass er nicht von hier ist. Bei einem Spanier oder bei einem Franzosen oder wie auch immer, erkennt man es natürlich nicht. So, das ist der Ausgangspunkt. Und ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, liebe Nilofar, wir versuchen mal so ein bisschen nochmal aufzudröseln, was wir bis dato eigentlich erlebt haben, was Sie auch mit uns erlebt haben. Beschreiben uns doch nochmal, wen hatten wir denn alles hier und was haben wir von Ihnen gelernt oder was haben wir gehört von den Menschen?
Wir haben begonnen mit einer großen Anfangsrunde. Jeder, der in Ulm irgendwie mit dem Thema befasst war, war eingeladen, eben von Sadio Gay von der Internationalen Stadt, über Heiner Bermann von der Diakonie, über Lothar Heuson, dann Leute von Menschlichkeit e.V., also diesen wunderbaren Verein, der sich gegründet hat, um das Ankommen hier leichter zu machen. Also eine ganz bunte Gruppe, wo jeder erstmal mit freiem Impuls erzählen konnte, wie er sich dazu verhält, was er vorhat in dem Jahr und wie man als Stadt auf die neue Situation reagieren kann. Das war das erste Treffen. Das zweite war tatsächlich nochmal mit Heiner Bermann, der in der Römerstraße eben in der Diakonie arbeitet, ins Detail zu gehen. Wie ist das Leben vor Ort? Wie organisiert sich ein Alltag? Das dritte Treffen war, glaube ich, schon mit der Volkshochschule das Treffen, wo wir über Timea Kiss-Marx, die selber Deutschkurse für hierher gekommene anbietet. Mit ihr hatten wir und ihrem Deutschkurs hatten wir mehrere Geschichten gehört. Die jungen Männer, die sie unterrichtet haben, selbst auf dem Niveau des, wie sie jetzt Deutsch sprechen, ihre Geschichten aufgeschrieben. Das waren schreckliche und sehr gut formulierte Geschichten über die Reise übers Meer und aus Syrien raus, über den Landweg auch. Ebenso hatten wir komplementär Geschichten über Frau Matsche vom Familienbildungswerk gesammelt. Sie hatte allerdings, sie hatte drei Frauen mir vorgestellt, zwei davon konnte ich kennenlernen, eine dritte habe ich leider nicht mehr kennenlernen können, weil sie umgezogen war in der Zeit, war also etwas turbulent. Und sie hatte Protokolle geschrieben, sie hatte also sich mit den Frauen getroffen, sich mit denen unterhalten, über ihr Herkunftsland, über die Diskriminierung als Kurdin in Syrien zum Beispiel oder auch über die Flucht. Und die dritte hat eben über ihre Wünsche, wenn sie jetzt eben in Deutschland lebt, was sie sich wünscht an Freiheit, Selbstbestimmung und so weiter. Sie hatte das protokolliert und wir haben das dann von Schauspielern vorlesen lassen, weil die drei Damen, das war wirklich ein Zufall, ein unglücklicher, alle drei Damen konnten nicht kommen und die Männer konnten kommen und konnten selber in ihrem zwar noch nicht perfekten, aber muss man wirklich sagen, sehr beachtlichen Deutsch selber ihre Geschichten vorlesen, wo man sich dann natürlich auch fragt als Kunstschaffender, oh Gott, was für ein Bild stellen wir denn jetzt schon wieder her? Die Frauen können selber nicht sprechen, die Männer können selber ihre Geschichten vertreten. Da ist man nicht nur auf ästhetischem Niveau plötzlich vor einem Darstellungsproblem und fragt sich, ist es das, was wir eigentlich wollten? Die vierte Veranstaltung war dann wieder eigentlich fast die witzigste, muss ich sagen. Da war Ramadan Ali eingeladen, ein Syrer auch, ein syrischer Schauspieler, der schon seit vier Jahren in Deutschland ist und der auf erfrischende und respektlose Art und Weise seine eigene schreckliche Geschichte erzählen konnte, sodass uns, dass wir vor Staunen eigentlich und mit Tränen in den Augen da lassen, weil wir dachten, meine Güte, wie cool ist dieser Typ, wenn er von seinen Begegnungen an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei erzählt und das mit einer Chuzpe und einem Mut und einer Gelassenheit, die überirdisch scheint. Das war wirklich eine tolle Begegnung. Und die letzte Veranstaltung, die wir jetzt hatten, war meine private Lieblingsveranstaltung, weil ich sie organisiert habe, weil wir da am meisten Vorlauf hatten. Das war wirklich toll. Es war für uns, also gerade Frederike und mich, die tollste Begegnung, weil wir uns viermal mit den Teilnehmern getroffen haben davor. Das waren zwei junge Afghanen, die Gedichte schreiben Der eine schreibt Gedichte, die wirklich auch um die Zerstörungen seines Heimatlandes gehen. Der andere schreibt dezidiert nur Liebesgedichte, weil er keine Lust hat, sich über schlechte Sachen Gedanken zu machen. Der schreibt, um sich selbst ein positives Gefühl zu geben, um von der Liebe zu träumen und so weiter. Und sie haben eine ganz wundervolle Betreuerin, Toni Geller, die eben auch bei Menschlichkeit e.V., über die haben wir sie kennengelernt, arbeitet. Und sie haben eine fantastische Übersetzerin, die allerdings selber Perserin ist. Und es gibt diesen afghanischen Dialekt, das Dari, das ist verwandt mit dem Farsi, dem Persischen. Und wir haben also auf Dari die Gedichte uns erst angehört, das klingt herrlich, aber man versteht kein Wort, ist ja klar. Dann haben wir es uns über die Brücke des Farsi übersetzen lassen in ein, sagen wir mal, sehr rustikales, geradeaus Deutsch und haben das dann versucht, in ein schönes, poetisches Deutsch zu übersetzen. Und rausgekommen ist eben eine Veranstaltung, wo man die Gedichte auf Dari hören konnte und dann auf Deutsch von eben den Schauspielern. Eigentlich das Ideal, was wir aus der dritten Veranstaltung gelernt haben, am schönsten ist, wenn man beide da hat, die Originalsprache vorgetragen von den, von den Dichtern. Und dann die deutsche Übersetzung von unseren Schauspielern. Und das war auch eine wunderbare Art, diese Menschen kennenzulernen, eben nicht nur über das Leid, was sie erlebt haben, weil das ist ja vielleicht gar nicht ihre Identität, sondern nur ihr Schicksal, sondern sie kennenzulernen über das, was sie ausmacht, was sie lieben, was sie vom Leben sich wünschen, also die Kunst, die sie sich gewählt haben als Ausdrucksmittel.
Würdest du diese Ansicht teilen, dass die Herausforderung war, auch dieses Format, und es immer noch ist, sozusagen nicht zu stigmatisieren, sondern den Menschen natürlich die Plattform zu geben, ob das jetzt wir sind oder Menschen, die jetzt hier leben, weil sie geflohen sind, dass man sieht, also ganz simpel, dass es ein Mensch, der dieselben Ängste und Wünsche teilt und der eben nicht auf Flüchtlingsein reduziert werden will, sondern auch ein Künstler ist oder Ähnliches.
Ja, das war auch, du erinnerst dich sicher auch an die Diskussion, die wir hatten, weil ich plötzlich, als wir gesucht haben nach Leuten, die ihre Geschichte erzählen vor dem dritten Treffen, dachte ich plötzlich, hallo, das ist Frau Geller. Als wir Leute gesucht haben, die ihre Geschichte erzählen, dachte ich plötzlich, oh mein Gott, was tue ich hier eigentlich? Also kann man das wirklich moralisch vertreten, dass ich jetzt vom Theater aus Menschen suche, die Schreckliches erlebt haben, sie irgendwie fast nötig überreden, dass sie das erzählen, vielleicht wollen die das nicht, stelle ich deren Leid aus, tue ich ihnen was Gutes, wollen die wirklich da oben stehen und ins Mikrofon, also was haben die davon, ist immer die Frage. Und weil es soll nicht darin enden, dass wir ihnen echte Schauergeschichten am Sonntagmorgen erzählen, das wäre grauenvoll, sondern der versucht das so zu vermitteln, dass das zu einer Verbindung führt oder dass man immer sieht, diese Menschen sind uns ähnlicher, als wir glauben oder was wollen wir eigentlich, wenn wir diese Geschichten hören? Respekt erzeugen und nicht nur Grauen.
Das beinhaltet natürlich auch, wir hatten es vorher im Gespräch, dass man auch durchaus kritisch gegenüber anderen Welten, die vielleicht hier vielleicht mit eingebaut werden können, sollen, umgeht und nicht sagt, jetzt mal spitz formuliert, und da würde ich mal den Ball dann an dich weitergeben, lieber Lothar, das sind halt Flüchtlinge und daher sind es bessere Menschen. Das ist ja auch mit Sicherheit nicht die ganze Wahrheit. Und ich versuche mal die Frage zu stellen, die auf eine Aussage von dir, nämlich, du hast gesagt, es gab eine Zeit im September, Oktober, als wir da saßen, da hatte man das Gefühl, die Kunstschaffenden oder die Kulturschaffenden sitzen hinter den Büschen und warten, bis ein Flüchtling vorbeikommt, hüpfen raus, du hast das Bild beschrieben, und sagen, jetzt habe ich auch einen Flüchtling, wo sind die Fördergelder, wo kann ich mein Projekt jetzt irgendwie installieren. Denn das hat es, finde ich, tatsächlich auch gegeben, ja, eine etwas Irreleitung durch diese Bereitstellung von Geldern oder Wahrnehmung. Ist das immer noch so? Wie würdest du es jetzt sozusagen ein halbes Jahr später beurteilen?
Also lass mich mal auch nochmal zu dem Beginn, ich habe es ja gerade nochmal geschildert, als ich das erste Mal davon hörte, von eurem Projekt, dann dachte ich, oh, jetzt das Theater auch noch. Und es war ja wirklich so eine Stimmung in diesem Land, also mit dem ich auch so zu tun hatte, in dem so die Szenerie der Volkshochschule zu tun hatte. Also wir, die immer mit dem offenen Herzen und ganz viel machen wollten und noch ein Klima hier in dieser Stadt auch erzeugen wollten und haben dann festgestellt, wir reduzieren, du hast es gerade so nett gesagt, wir reduzieren Menschen, die hierher gekommen sind aus den unterschiedlichsten Gründen, doch sehr, sehr stark auf ihre Eigenschaft, Flüchtling zu sein. Und irgendwie alle wollten noch den Flüchtling oder die Flüchtlingsfrau packen. und auch noch mit ihm was machen. Komm, ich erzähle dir mal eine Geschichte. Oder so ähnlich hieß ja schon der Anfang von der Idee her. Und ich dachte, oh meine Güte, jetzt habe ich es oft genug zelebriert. Oh meine Güte, jetzt nicht das Theater auch noch. Wie sie es dann letztendlich schon bei der Eröffnung herausgestellt hatte, da bleibe ich auch dabei. Ich glaube, wir haben mittlerweile in den letzten Monaten, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, das noch näher zu beleuchten, aber in den letzten Monaten schon auch so einen Prozess der vielleicht etwas realistischeren Einschätzung gewonnen. Dazu gehört über uns euer Format durchaus auch. Ich habe mich ja gleich beim allerersten Mal ziemlich heftig dagegen gewehrt, um nochmal einen Begriff einzuspielen, gegen die Verteliberisierung von Flüchtlingen. Also die Flüchtlinge im Prinzip nur als Objekte unserer Hilfe zu betrachten. Nein, da kommen Menschen. Da kommen Menschen mit einer Lebensgeschichte, auch mit einer Fluchtgeschichte, aber auch mit einer Geschichte davor. Und das, was du vorhin geschildert hast von den Menschen, die ihr hier gehabt habt, die haben ein gestandenes Leben hinter sich und haben es auch hoffentlich noch weiter vor sich. Die können ganz viel von ihren Kenntnissen, von ihren Kompetenzen, von ihren Fähigkeiten, von ihren Persönlichkeiten einbringen und bedürfen nicht unbedingt ständig nur unserer Hilfestellung. So wichtig die auch so als Versatzstück ist. Das war mir wichtig, da auch so ein Klima zu schaffen, so nüchtern wie irgendwie möglich reinzugucken in das, was man so uniform die Flüchtlinge nennt. Und ich glaube, bei den unterschiedlichen Ecken, gesagt, wir können ja da nochmal drüber reden, wo überall was stattgefunden hat. Mein Versuch war, jetzt mit der Volkshochschule, solange ich dann noch den Zugriff aufs Programm hatte, einmal tatsächlich eine Diskussion zustande zu bringen, die wir genannt haben, das neue Deutschland. Also die Frage, also handelt sich aber nicht um die Zeitung, sondern tatsächlich darum, was heißt denn das Zusammenleben ganz unterschiedlicher Herkünfte? Ich will nicht immer die Kulturen so gebrauchen, aber ganz unterschiedliche Herkünfte aus unterschiedlichen Regionen. Was heißt denn das? Mit was solidarisieren wir uns? Was wollen wir auf keinen Fall? Was sind Grundlagen unseres Zusammenlebens? Ich meine damit nicht so eine ominöse Leitkulturdebatte, aber zumindest Leitlinien dessen, was wir eigentlich so wollen. Und das andere, lass mich das gerade gleich noch sagen, um so einen Aufriss zu machen, das andere, was mir auch in der Volkshochschule wichtig war, das ist mal dahin zu schauen, warum gehen denn Menschen aus ihrer Heimat weg? Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, um den wir uns auch kümmern sollten. Also das Unmöglichmachen von dem, dass Menschen tatsächlich auf die Flucht gehen müssen oder zur Flucht, zum Instrument der Flucht greifen müssen. Und da tragen die Deutschen, da tragen die Europäer, nicht nur irgendwelche anderen, schon ganz heftig auch Verantwortung dafür, dass der Zustand dieser Welt so ist, wie er ist.
Jetzt war in der ersten Veranstaltung auch Urs Fichtner dabei von Amnesty. Und der hat etwas gesagt, das mich auch nicht losgelassen hat, nämlich, wir müssen nicht nur darüber nachdenken oder sollten nicht nur darüber nachdenken, wie wir diese Menschen integrieren wollen, sondern wie wir uns auch selbst sehen und wie wir uns wahrnehmen. Und das ist jetzt die Frage gewesen, für Sie, Frau Schlesak. Die Medien spielen natürlich da eine wichtige Rolle. Ja? Wie setzt man sich mit dem Thema auseinander, dass man feststellt, wir müssen nicht nur immer über die etwas machen, ja, sondern auch über uns.
Ja. Ich sitze gerade schon auf Kohlen, weil genau diesen Fokus wollte ich legen, ja, weil ich sage, wir reden viel über die Flüchtlinge, aber in welches Land, in welche Gesellschaft, ja, kommen sie herein? Und da muss ich, das brannte mir auch schon auf der Zunge, man sieht es den Ulmer nicht an, ob sie Ulmer sind oder nicht. Ich habe Kinder, die sind dunkelhäutig, weil ich einen afrikanischen Mann geheiratet hatte. Und die sind Ulmer und fühlen sich absolut als Ulmer, sind hier geboren, sozialisiert. Also die sind dunkelhäutig, stehen im Hotspot und sind aber keine Flüchtlinge. Obwohl jetzt die Fragen sich manchmal häufen, wo kommst du eigentlich her? Und wenn der Junge sagt, aus Blaubeuren, ja ich meine eigentlich, ja eigentlich, ich bin in Blaubeuren gezogen. Also da ändert sich in der nächsten und übernächsten Generation auch schon einiges. Ne? So viel mal dazu. Und in den Medien. Also wir haben, ich spreche jetzt für das SWR-Studio Ulm, SWR4-Programm im Wesentlichen, und wir haben im Sommer und im Herbst auch mehr den Fokus auf die Flüchtlinge gelegt. Wir hatten dann auch einen Adventskalender, in dem wir 24 Flüchtlingsbiografien vorgestellt haben. Übrigens auch Nachkriegsflüchtlinge, also aus Schlesien oder aus Ungarn. Und wollten auch so die Akzeptanz erhöhen. Und dann wurde das immer enger und der Fokus hat sich dann auch mal gedreht. Bürgerinitiativen, Unterschriftenaktionen, Unruhen in den Landeserstaufnahmestellen wie in Ellwangen. Und da sind wir auch zum Teil in ein Dilemma geraten. Wir halten uns sehr zurück mit der Nennung der Nationalitäten, wenn es um Kriminalität geht, nur wenn es mit der Kriminalität selber direkt in Verbindung steht. Jetzt waren es dort 30 oder 40 Algerier, die für Unruhe gesorgt haben. Dann haben wir natürlich das genannt, weil es ursprünglich mit der Sache zu tun hatte. Gleichzeitig ist aber schon das Wort von der Lügenpresse aufgekommen, weil wir die Medien angeblich alles unter der Decke halten. Und es ist nicht einfach, die Balance zu halten. Natürlich sind wir in erster Linie der Wahrheit verpflichtet, aber wir haben auch die Verantwortung zu überlegen, wenn ich was sage, was hat es für eine Wirkung? Und diese Balance zu finden, ist nicht einfach. Es hat sich zum Beispiel mit der AfD gezeigt, das war ja auch ein Eiertanz, auch im SWR, lädt man sie ein zur Elefantenrunde oder nicht? Wie wichtig ist sie? Man versucht sie das Phänomen vielleicht eher niedrig zu halten. Und dann ist es so gewaltig. Wir haben dann auch Gäste gehabt von der AfD. Es war nicht einfach, die Diskussionen zu führen. Und dann, wer wählt die AfD? Jetzt haben wir festgestellt, in Elmau gibt es Stadtteile und auch in Ulm, Lieblingen, da wo ich wohne, da ist der AfD-Wähleranteil höher als sonst im Schnitt in der Stadt. Und wer lebt da?
Vielleicht ganz kurz, das sind 14% gewesen bei der letzten Wahl im Schnitt in Ulm.
Das und in Lieblingen waren es über 20.
So.
Stimmt, ne? Herr Süssel ist von der SPD und praktiziert in Lieblingen, kennt die Zahl aus Lieblingen. Genau. Da sind besonders viele Migranten auch der zweiten, dritten Generation und auch viele Russlanddeutsche. Dann hatten wir das Thema mit der Reklame von Putin-Sendern, dass russlanddeutsche Mädchen in Berlin vergewaltigt werden. Hängt das zusammen oder nicht? Stigmatisiert man dann die hier lebenden Russlanddeutschen? Und jetzt werde ich nochmal ganz persönlich im Stadtteil Lieblingen, in meinem kleinen idyllischen Wohnviertelchen mit Reihenhäusern, ist ein Wohnheim geplant für vielleicht 80 bis 120 Flüchtlinge. Unterschriftenaktion sofort. Nachbarinnen, sehr liebe Nachbarinnen, gehen von Haus zu Haus. Erste Reaktion für mich war: Mein Eigenheimchen, für das ich ein Leben lang schufte, wird dann auch weniger wert. Ich schäme mich für diese Reaktion, aber es ist so. Das war ein Gedanke und das bestätigen alle Immobilienunternehmen. Und die zweite Reaktion, ja gut, aber ich kann ja nicht zusehen, wie Menschen im Mittelmeer ertrinken und dann sagen, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Aber in diesem Dilemma befinden wir uns. Und wenn ich um mich rumschaue, in meinem Wohngebiet sind viele Menschen, die auch hier migriert sind, wie ich auch. Ich bin in Siebenbürgen in Rumänien geboren. Ich bin als Spätaussiedler mit den Eltern gekommen. Ich fühle mich absolut deutsch, wenn nicht sogar deutscher vielleicht sogar. Weil meine Eltern und ich sind ja aus dieser Minderheitenrolle nach Deutschland gekommen, um die deutsche Kultur zu leben. So, also das jetzt so zum Hintergrund.
Und das trifft sozusagen auch den Titel wieder, ja. Ulm ist ja prädestiniert, um genau über das zu sprechen, weil es ist eine Zu- und Auswandererstadt, beides. Das war es schon immer, ja. Die Donauschwaben, die weggingen und wieder kamen, das darf man heute nicht vergessen. Ich würde nochmal den Augenmerk legen, Niloufar, wie würdest du es beschreiben, wenn wir jetzt so ganz junge Männer, hattest du bei dir sitzen, die durchaus, ja, verängstigt vielleicht nicht, aber zurückgenommen agieren, extrem respektvoll mit einem umgehen. Und dann trifft man die, hört deren Geschichten, übersetzt die, verformt die. Was hast du da gewonnen in der Arbeit mit denen? Du hast ja schon ein bisschen was erzählt.
Ich glaube, das Spannendste war wirklich die konkrete Begegnung. Wie du sagtest, dass sie eben, also ich so als, sagen wir mal, Feminismusbeauftragte des Theaters, alle meine Vorurteile erstmal loslassen konnte und merkte, das sind sehr höfliche, sehr freundliche. Also die haben niemals, hatte ich den Eindruck gehabt, auch nur mit einer Wimper gezuckt von wegen, ach, diese Gutmenschenfrau aus Deutschland, die geht mir jetzt schon auf die Nerven, überhaupt 0,0. Und ich glaube, ich will es einmal hier reinwerfen, weil es mich so fasziniert. Es gibt ein sehr schönes Modell über Werte und Gedanken von Charles Taylor. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt, Lothar, ein australischer Philosoph, der eben genau dieses beschreibt, diesen Konflikt, den jetzt auch Frau Schlesack beschrieben hat. Wir funktionieren so ein bisschen auf drei Ebenen. Wir haben so schwache Werte, Neigungen, Wünschen, Begierden. Das ist eben vielleicht sowas wie, das ist mein Häuschen oder ich will eine Espresso, ganz blöd, ich will eine Espresso-Maschine haben. Dann gibt es eine höhere Ebene mit starken Werten. Das ist eigentlich die Ebene in mir, die sagt,
Ich will aber nicht so ein Arsch sein, der die Umwelt verpestet mit Espresso. Oder ich will nicht so ein Arschloch sein, das sagt, kein Asylantenheim in meiner Nähe, denn mein Häuschen geht kaputt. Es gibt sozusagen die übergeordneten höheren Werte, die sein können, Solidarität oder Brüderlichkeit. Ich will, dass die auch hier wohnen können. Und ich weiß, dass gerade wenn sie in meiner Nähe sind, können sie sich sehr gut integrieren, weil ich bin ein netter Mitbürger und mit mir hätten sie eine Chance. Wenn sie nicht irgendwo im Ghetto landen oder was das Nespresso betrifft, wäre vielleicht der stärkere Wert zu sagen, Ressourcen, Umweltschutz ist wichtiger als mein privates, ich bin aber so fashiongeil und ich habe eine Nespresso-Maschine. Und dann gibt es aber etwas, einen Bereich, über den wir eigentlich fast gar nicht reflektieren können und den nennt Charles Taylor die Hypergüter. Also das sind so die letzten Werte, die kommen raus, wenn ich in einer Riesenkrise bin, lebensbedrohliche Krankheit, Trennung von Familie oder von Geliebten. Und das sind so meine ursprünglichsten Wertebindungen. Und das ist etwas vollkommen, das ist etwas, was man nicht argumentativ verhandeln kann. Und das ist ganz spannend, weil ich den Eindruck hatte, gerade diese jungen Männer, die ich kennengelernt habe, die haben ganz, ganz viel aus ihrer Herkunft mitbekommen von freundlicher Umgang, respektvoller Umgang, Dankbarkeit. Ich habe, glaube ich, selten so häufig in einem Gespräch sehr gut, vielen Dank, all dies gehört. Die waren so reizend und haben so sehr empfunden, dass wir wirklich uns über die freuen und mit denen leben wollen. Und das sind so die allerletzten Bindungen, über die man ja auch gar nicht verhandeln kann. Und wenn wir sozusagen auf der Ebene uns irgendwo treffen können, wenn die höchsten Güter eben nicht sind, ja, mein Häuschen und so, wenn ich da drüber noch etwas habe, was mich verbindet mit anderen Menschen, dann hat man vielleicht eine Chance, in so einer Begegnung wirklich was mitzunehmen. Egal, ob das jetzt ein Syrer oder ein Ulmer ist.
Meine Erfahrung in der persönlichen Begegnung mit Flüchtlingen, das ist eigentlich bisher immer positiv. Vielleicht geraten wir natürlich auch an solche Leute, aber ich war auch mal bei einem Termin in Weimarstetten, da kamen Leute, die waren gerade eine Woche geflohen. Die Einzelnen ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, wie nehmen wir sie auf? Und Arbeit ist zum Beispiel ein Schlüsselpunkt. Lassen wir sie da nicht womöglich im Stich. Ich weiß jetzt schon, dass zum Beispiel ungelernte Arbeiter kaum Arbeit vernünftige finden. Die Zeitarbeitsfirmen boomen in Ulm auch. Ich glaube, es gibt 120 im Ulmer Raum. 8,50 mindestens, okay, aber es sind im Grunde dann Tagelöhner. Und auch wenn sie gut ausgebildet sind, bis zur Sprache dauert es lange. Oder nur eine kleine Hürde auch verwaltungsmäßig. Wir sind in einer sehr komplexen Gesellschaft. Die Leute mögen Führerschein haben, aus Damaskus kommen. Der wird hier umgeschrieben, das heißt theoretische Prüfung auf Deutsch, Englisch oder Französisch. Keine Ahnung auf Arabisch. Und eine praktische Prüfung. Also Prüfung ist ja okay, aber das ist eine immense Hürde, um einigermaßen zu leben, wie, sagen wir mal, der Schnitt der deutschen Bevölkerung. Und diese Hürde, und da ist schon auch Konfliktpotenzial, und das ist nicht zu wenig. Weil die Leute haben die Sehnsucht, hier anzukommen. Aber wie haben sie diese Möglichkeit und welche haben sie dann?
Ich kann es für das Theater vielleicht auch ein Stück weit mal noch öffnen, diese Frage. Es gibt viele Theater deutschlandweit, wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum, sage ich sogar mal. In Wien war die öffentlich wirksamste Aktion, die gestört wurde an der Universität. Die Schutzbefohlenen wurden da gezeigt und dann kam eine unsägliche Bewegung auf die Bühne und hat da sozusagen gestürmt und mit Kunstblut, glaube ich, rumgespritzt. Die Frage ist, Theater gehen damit um, indem man beispielsweise Flüchtlinge auf die Bühne stellt. Also das ist jetzt nicht mehr der Arbeitslosenchor, das habe ich in den 90er und Juli Jahren erlebt, da hat man die ganzen Hartz-IV-Empfänger hochgebracht, gesagt, guck mal, so sieht er aus, kann der auch sprechen. Jetzt macht man das nach und nach mit Flüchtlingen. Und ich habe mich mit Ramadan Ali unterhalten und er sagt, das ist als Schauspieler eines der demütigsten Momente, weil ich reduziert werde und gar keine Figur mehr bin. Ich habe gar keine Chance mehr, einen Charakter zu erschaffen, ja? Sondern ich werde sozusagen nur noch nach Äußerlichkeiten beurteilt. Natürlich ist es auch eine Chance, um so Geschichten zu erzählen. Er macht das im Jugendtheater sehr viel in Augsburg. Aber das ist, glaube ich, nicht der Wunsch. Also umgekehrt, der bayerische Dramaturg wird permanent als Bayer ausgestellt. Das ist ja, also würde mich jetzt auch nicht erfüllen, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Wie geht man denn da im Theater um? Schafft das Theater dann irgendwann mal auch, das Lügentheater genannt zu werden, wenn es sozusagen zu sehr das Thema in eine Richtung treibt? Wir haben hier im Namen von gespielt, als Spielzeiteröffnung im Schauspiel, ein Stück, das von Voltaire ist. Wir haben es adaptiert und es ist die Geschichte schlussendlich von Mohammed, ja, dem Propheten. Und die Diskussion, die wir im Vorfeld hatten und die dann auch in den Nachgesprächen zum Glück nicht so intensiv kamen, die Befürchtung war, ist das dann Islam-Bashing, was uns da passiert, sodass die Ulmer Abonnentin dort steht und sagt, wir hätten schon immer gewusst, der Islam ist die böse Religion von allen. Das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel war ja eine Auseinandersetzung und eine Aufbereitung der Mechanismen zu zeigen, ja, wie Menschen funktionieren, wie Religionen an sich funktionieren, wie sie missbraucht werden können für fanatische Zwecke, die losgelöst vom Islam funktionieren. Und das Skurrile ist, man hat dann tatsächlich in der Diskussion manchmal vergessen, dass das Stück geschrieben wurde von Voltaire eigentlich gegen die katholische Kirche. Er hat sozusagen die Schablone des Islam genutzt, um Kritik, damals gab es noch Zensur, das ist auch verboten worden, das Stück, um Kritik an der katholischen Kirche zu üben. Das hat der Papst und alle anderen haben das sofort kapiert. Nur wir kapieren das nicht mehr und versuchen es sozusagen auf diese Fremdheit zu reduzieren. Es kam dann ein Moslem, ein junger Mann, und der hat gesagt, ich bin offenkundig, ich glaube an den Islam, ich glaube an den Propheten. Und ich habe mir das angeguckt, weil mir Leute sagten, das wäre vielleicht irgendwie falsch, was ihr da macht. Und der hat gesagt, nö, habe ich gar nicht das Gefühl. Das ist ja eine Geschichte, das ist ja, ihr macht ja keine Dokumentation, sondern das sind Figuren, die natürlich überzeichnet sind. Und das ist natürlich ideal, wenn sowas passiert. Die Frage ist, wie schafft es das Theater mit solchen Stoffen oder indem man solche Menschen auf die Bühne stellt? Wie sind da die Meinungen?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist vor allem, dass wir uns dieses bipolare Denken ein bisschen abgewöhnen. Also man neigt ja dazu zu denken, deutsche Ausländer, Mann, Frau, wir sind halt einfach so gebaut, dass wir dualistisch denken. Und wenn man immer nur auf der Bühne jemanden sieht, der vielleicht jetzt nicht, ich sage das böse Wort, biodeutsch aussieht, also blond und blauäugig, wenn ich dann gleich mich immer frage, wie eben mit ihren Kindern, die Blaubeuren, wo kommst du ursprünglich her? Also wenn das sofort dieses Symptom, danke sehr, vielen Dank, wenn es sofort dazu führt, dass jemand an den Rand gestellt wird, werden wir immer Probleme haben. Und es gibt diesen wundervollen Autor, den Sie sicher auch kennen, Navid Kermani, der auch sagt, das Wichtigste ist, ich bin Perser, aber ich war auch von meiner Herkunft, aber ich bin auch, fühle mich auch als Deutscher, ich bin hier aufgewachsen, ich bin auch Fußballfan übrigens und nicht nur Schriftsteller. Also dass eine Identität sich aus tausend Aspekten zusammensetzt und dass wir uns nicht immer auf das stützen sollen, was uns fremd ist, sondern da andocken, wo wir eine Gemeinsamkeit haben. Das könnte weiterhelfen, dass wir auch ein bisschen farbenblind werden. Ich liebe es, in England ins Theater zu gehen, wo einfach, egal nach Hautfarbe, wird nicht besetzt. Also da kann der Vater Warwick ist eben ein, was sage ich jetzt? Oh Gott, das ist ein Schwarzer, sage ich jetzt. Und sein Sohn wird von einem hellhäutigen Mann gespielt. Das ist vollkommen egal. Es geht um Charakterzüge. Dieser Schauspieler, und ich sage jetzt extra nicht, dieser Schauspieler kann vielleicht, jetzt könnte ich wieder blöd sein und sagen, eben der Dunkelhäutige ist so ein Viech. Das ist gar nicht die Besetzungspolitik, die gemeint ist, sondern dieser Mann hat eine wunderbare, sanfte Stimme. Der ist ideal für den sanftmütigen Vater. Da dürfen wir nämlich müssen wir aufpassen, dass wir nicht in solche Stereotypen wieder verfallen. Der größte Kriegsherr, der Warlord, naja, muss auch Afrikaner sein. Sondern dass man da auch aufpasst und sagt, ganz genau hingucken, wer hat welche Fähigkeiten, wer kann was erzählen, sodass ich mein Publikum mitnehme, aber von Menschen erzählen und nicht Stereotypen blind bediene. Das ist immer das Wichtigste, glaube ich, beim Erzählen und vielleicht sogar Leute überraschen und merken, Mensch, ich dachte, ich habe den erst gesehen und der sah echt aus wie so ein afrikanischer Warlord, aber dann war der so sanft und so edel und so toll, also vielleicht auch überraschen und brechen, Bilder brechen, die wir leider immer mit uns mitschleppen.
Was interessanterweise in der Oper ja viel stärker schon passiert, als es im Schauspiel der Fall ist. Auch das Ballettensemble, wir haben momentan, glaube ich, 7 Nationen in unserem Ensemble bei 10 Ensemblemitgliedern, Da ist es normal.
Ja. Also ich möchte nochmal sagen, wir alle haben, glaube ich, kein endgültiges Konzept in der Hand, um zu sagen, das ist der Königs- oder der Königinnenweg oder was auch immer. Wenn wir diesen Weg jetzt beschreiten, warum begreift ihr es denn nicht, dann schafft das habe ich auch schon mal gesagt, dann schaffen wir das. Der berühmte Spruch, den mal Frau Merkel von sich gegeben hat. Nein, es, Wir alle passten, glaube ich, mit den Möglichkeiten, die wir haben. Du hast beschrieben, wie es das Theater versucht hat, immer mit guten Absichten ein bestimmtes Klima zu schaffen. Das mag erfolgreich gewesen sein, es gab sicher auch mal weniger erfolgreiche Geschichten. Im Radio hat man versucht, dieses oder jenes einfach auch an Stimmung zu transportieren, an Klima zu transportieren. Wir haben es versucht, wir alle überall, wie gesagt, wir tasten. Und ich glaube, es könnte auch eine Qualität sein, dieses Prozesses. Wenn man sich überlegt, wie viele Jahrzehnte wir mittlerweile in diesem Land Menschen haben, die aus unterschiedlichsten Gegenden dieser Erde hierher gekommen sind. Also Heider, ich glaube, ich irre mich nicht, bei der letzten Kommunalwahl in Ulm war die Mehrheit über 50% derjenigen, die das erste Mal wählen durften, mit sogenannten migrantischen Wurzeln versehen. Das zeigt allein in dieser Stadt, was los ist. Und das ist Ulm ist überall in der Hinsicht. Und dennoch tun wir uns noch immer so schwer, wie leben wir denn zusammen, welche Leitlinien des Zusammenlebens haben wir. Das zeigt nur mal, wie stark wir diesbezüglich hassen. Ich sage es mal dezidiert. Es geht nicht darum, nach wie vor das Thema Migration, migrantisches Zusammenleben, Internationalität als Feuilleton-Thema zu betrachten. Nein, es ist mittendrin in dieser Gesellschaft. Und das Schlimme an dieser Angelegenheit, da haben wir auch das erste Mal drüber gesprochen, dass zum Teil die sozialen Verhältnisse in diesem Lande gestellt werden gegen die Frage von Migranten und gegen die Frage, nochmal zugespitzt, von Flüchtlingen.
Das heißt, wir haben zuerst das Geld.
So ist es. Wir haben hier ungelöste soziale Fragen. Wir haben sie in meinen Augen über Jahrzehnte zugespitzt. Und jetzt wundern wir uns, dass Menschen, die ausgegrenzt sind oder die sich ausgegrenzt fühlen, sozial, ökonomisch ausgegrenzt fühlen,
oder Angst davor oder haben, Angst davor, dass sie nicht halten zu können, so auch schon so mit Mühe und Not in ihrem Leben daran geschuftet, dass sie ein Niveau erreichen und das vielleicht nicht mehr halten können.
Ja. Und also das ist, glaube ich, etwas, woran man immer das eine nicht gegen das andere spielen darf. Wir haben hier grundlegende ökonomische, sozialökonomische Fragen. Und das wurde jetzt lange überdeckt durch diese ganze Flüchtlingsthematik. Also das eine gegen das andere zu stellen, halte ich, wie gesagt, auch durchaus für fatal. Nochmal, dann darfst du gleich nochmal zu sagen, ich habe von Anfang an war immer der Meinung, wir brauchen an allen Ecken und Enden, wir leben jetzt gerade in dieser Stadt, und auch in dieser Stadt, aber auch woanders, Diskussionsorte, Erörterungsorte, Diskursorte, um tatsächlich rundum, weil wir alle nicht den Königsweg haben, um rundum zu diskutieren, wie wir hier in dieser Stadt, in diesem Lande gemeinsam leben können. Und da bin ich auch der Meinung, es kann nicht nur das Theater sein, es kann auch nicht nur die Volkshochschule sein, es kann nicht nur das Stadthaus sein, sondern eine Kollegin aus der Frauenakademie hat mal gesagt, wir müssen gehen, kam sinnigerweise aus Brasilien, da hat diese Kultur des Straßenauseinandersetzens und des Platzauseinandersetzens natürlich nochmal eine andere Dimension. Wir brauchen auch die Diskussion hier auf dem Münsterplatz, wir brauchen sie in der Bockgasse, wir brauchen sie, was weiß ich, auf dem Kornhausplatz und über. Wir dürfen dieses Thema nicht Pegida, Legida oder der AfD überlassen.
Oder
UKIDA. Oder UKIDA.
Ich möchte es vollkommen unterstützen und ich bin öfter im Ausland in Nordafrika oder in Osteuropa und wenn ich nach Ulm zurückkomme oder nur an Frankfurter oder Münchner Flughafen, dann ist das der größte Unterschied eigentlich ist, dass wir so vielfältig sind und meine Sehnsucht und mein Leben drängt danach, diese offene, freie, multikulturelle Gesellschaft zu leben. Ich bin im kommunistischen Rumänien geboren, bis zur 7. Klasse war ich dort. Umso mehr liebe ich unsere Freiheit hier. Und zur gleichen Zeit gibt es aber große Gefahren, die wir gar nicht so sehen. Und die Flüchtlingsdebatte, sehe ich auch so, bringt bloß Fragen hoch, die eigentlich unterschwellig sind. Und jetzt ein Spezialfall nur, weil ich gestern aus Rumänien zurückgekommen bin, da gab es eine Aufklärungskampagne in Sachen Menschenhandel und Aufhänger war der frühere Kripo-Beamte Manfred Paulus, der in ganz Osteuropa herumreist seit 15 Jahren, um in diesen Rekrutierungsländern aufzuklären. Und wir gucken da kaum hin. 80% der Frauen sind nicht Prostituierte, nicht in Ulm und nicht in Deutschland, sondern es sind Sexsklavinnen, die gekapert, gekauft, verkauft werden und die überhaupt nicht freiwillig sind. Auch an der Blaubeurer Straße nicht. Und Manfred Paulus sagt, Wir sind das Bordell Europas, weil wir auch so eine freie Gesetzgebung haben. Die wird sich jetzt leicht ändern, aber er hat da nicht viel Hoffnung. Und wir laden mit nicht nur die Prostitution. Das wäre ja eines, Prostitution. Aber es ist organisierte Kriminalität. Und wenn wir die Auswüchse haben, wie in Heidenheim jüngst, dass in einem sogenannten Rockerilieu, aber es sind kriminelle Banden, sagt er, und das scheint mir glaubhaft, bei denen geht es um Macht und Geld und die Kontrolle im Rotlichtmilieu, in der Waffenszene, in der Drogenszene, aber zunehmend auch zum Beispiel in der Müllentsorgung. Und das sind erstens Balkansyndikate, es sind Gruppen türkische, deutsche, russlanddeutsche Gruppierungen und es ist vor allen Dingen organisierte Kriminalität und er meint, es bedroht sogar unsere Demokratie. Also es gibt diese Schattenseite auch und gekapert werden die jungen Frauen oder junge Jungs auch für den Strich der Schwulen. Es ist die Sehnsucht nach Europa. Wir waren jetzt in 400 Jugendliche haben wir erreicht in Schulklassen. Wenn man fragt, wer träumt von euch? Also gutes Wirtschaftsgymnasium, gut situiert, gut gekleidete junge Leute. Wer will von euch nach Deutschland? Geht die Hälfte der Hände sofort hoch. Und dieser Druck ist da, diese Sehnsucht, und es gibt aber diese Schattenseite, wo unser Rechtsstaat nicht so genau hinschaut, nicht hinschauen will. Also ein Aspekt, ein dunkler Aspekt dieser Geschichte.
Ja. Um nochmal einen dunklen Aspekt in meinen Augen draufzusetzen, du hast es ja damals selbst moderiert, Stichwort Balkansalon. Also jetzt im November letzten Jahres haben wir mal versucht, den Blick zu wenden in diese Länder, aus denen Menschen hierher kommen. Also zum Beispiel Südosteuropa, die berühmten Balkanländer. Wenn man sieht, Rumänien, durch deine eigene Lebensgeschichte geht ja dahin, da gab es eben mal eine, mittlerweile kann man es fast sagen, gab es mal, weil da sind ja viele mittlerweile gegangen, gab es eine sehr starke deutsche Minderheit. Diese deutsche Minderheit war hier für den Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik Deutschland und ist es noch immer eine ausgesprochen interessante Geschichte. Also sind Anwerber dort unterwegs, die diese Deutschsprechenden tatsächlich hier versuchen, hier in die Bundesrepublik zu bringen. Das heißt, jetzt können wir mal den Blick umgekehrt wenden. Was passiert denn eigentlich in den Ländern Südosteuropas, wenn die ökonomischen, die sozial starken, in Anführungsstrichlein, tatsächlich, die wissen, wie es geht.
Ärzte ganz viele.
Ich kenne es aus Serbien. Ich kenne
und das kann man, Lothar, das kann man sozusagen nicht nur auf den Balkan reduzieren, ja, sondern das passiert, und das ist das Spannende, genauso mit Ländern wie Italien, ja, und Spanien. Ja. Da würden jetzt viele sagen, Gottes Willen, nee, das sind doch schöne Länder. Ja. Doch, also meine Freundin in Spanien ist Ärztin, arbeitet hier, weil sie als junge Ärztin in Spanien keine Chance hat, eine gute Stelle zu bekommen.
Ich kenne Programme der Caritas, die nach Sicilia fliegen und dort Leute für den Pflegedienst auswählen. Was machen, das will ich nochmal sagen, um Himmels Willen, es kann nicht darum gehen, hier von Seiten der Bundesrepublik zur Lösung oder Schattenlösung von Sozialstaats- und ökonomischen Fachkräftesituationen Menschen in anderen Ländern abzugreifen. Ich sage es mal dezidiert, das kam für mich aus dem Balkansalon auch raus, wir brauchen im Prinzip einen wirtschaftlichen, sozialwirtschaftlichen Aufbauplan. Wenn diese Europäische Union denn je eine soziale Komponente hätte, dann brauchen wir das in diesen Ländern und nicht nur das Kahlschlagen in diesen Ländern.
Stimme ich dir zu. Jetzt würde ich mal zwischen dem einmal die Runde öffnen und würde Sie gerne ermutigen und einladen, auch gerne Statements abzugeben, mitzudiskutieren, Fragen zu stellen, Bedenken zu äußern.
Was wir diskutieren ja über die Welt, ja, wir ja alles falsch machen.
Wer möchte von Ihnen?
Ja, bitte. Vielleicht mal was mehrmals angesprochen wurde. Ich bin sehr gerne gekommen und muss sagen, es ist hochspannend. Ich glaube, die, die hier sind, wissen das ja auch und sind wahrscheinlich auch überwiegend da. Deshalb. Aber zum einen, das Letzte wollte ich von dir jetzt unter aufnehmen. Ich denke auch, das sind letztlich nationale Eigeninteressen, die wir auf der Ebene durchsetzen wollen. Trotz der EU, mein Gott, natürlich kann man sagen, es ist nur ein marktwirtschaftliches Instrument gewesen, die EU zu gründen und wahrscheinlich halten viele daran fest. Das andere, auch nochmal ein Gemeinderat zum Beispiel, internationaler Ausschuss, die gewählten, übrigens sage ich mal deutschstämmigen Vertreter, fühlen sich nicht, also Großteil fühlen sich nicht verantwortlich zu sagen, wir wirken in diesem Gremium mit den anderen mit, um den aufzuwerten. Nicht unbedingt, die Erwartungshaltung, also von der Gegenseite. Wieder diese Trennung. Und so geht das ja immer weiter, auch das Beispiel von Frau Schlesiak. Keiner sieht von den Individuen, die da kommen, was sie ein Mehrfaches an Leistung in ihrer Biografie hier erbringen müssen, um anerkannt zu werden, überhaupt weiterzukommen. Also alle diese Dinge sieht man leider nicht, können auch nicht, wahrscheinlich nicht gesehen werden, wenn eben diese nationalen Eigeninteressen über allem stehen, die es so ist. Und ich meine, ich bin jetzt auch lange genug hier zu wissen oder auch zu merken, wahrscheinlich bin ich schon auch in der Denke drin, dass ich mich manchmal sehr schwer tue, wie ich sage, das wirklich hinzukriegen, die Balance zu halten. Aber ich denke, das können wir uns nicht leisten, zu sagen, wir sind hier, wir schaffen das, wir machen das und verfahren so, dass man die anderen Länder eigentlich letztlich auch von Ressourcen, Personenressourcen, Wissensressourcen auch wiederum zu unseren Gunsten nutzen. Das ist ja eine Realität, also das musste ich auch nochmal loswerden.
Vielen Dank. Das bringt mich auf eine Frage. Ich habe das Gefühl, Deutschland, im Speziellen die internationale Stadt Ulm, hat ja schon immer gerne Sprachen gelernt. Man kann Französisch, Englisch, vielleicht Spanisch mittlerweile. Ich habe jetzt tatsächlich begonnen, Arabisch zu lernen. Das ist verdammt schwer. Aber die Reaktion, die ich immer ernte, wenn ich das irgendwo erzähle, ist, Gottes Willen. Und meine Mutter hat sogar gesagt, muss ich jetzt Angst haben, dass du irgendwie konvertierst? Und das ist eine kluge Frau, meine Mutter, die ist Friseurmeisterin, wohnt in der Oberpfalz und auch die lässt dieses Thema nicht kalt. Und ich frage mich gerade, wieso haben wir sozusagen einerseits ein Interesse an fremden Kulturen, wir fahren gern nach Afrika und wir lernen Französisch und Spanisch und Italienisch und fahren nach Südamerika, aber diese Kultur ist scheinbar immer noch so negativ belegt, dass wir sie gar nicht kennenlernen wollen, weil wir sagen, Gottes Willen, Arabisch, das klingt so böse. Ja? Oder die Tatsache, dass wir eigentlich nicht kapieren, dass zum Beispiel der Bart wieder als modisches Element, ja, eigentlich zwei extrem gegenseitige Gruppen bedient, nämlich die Hipster-Fraktion, ja? Also die coolen jungen Leute, die sagen, ja, ich mache mal jetzt Vollbart und irgendwie kurze Hosen dazu. Und natürlich auch ein Mensch, der aus der arabischen Welt stammt und den Bart dadurch sozusagen als Element mitgebracht hat. Sind wir in der Hinsicht zu faul oder ist es der falsche Weg, weil wir sagen, nee, die müssen ja Deutsch lernen und die müssen hierher kommen und die müssen sich an uns anpassen und nicht umgekehrt. Weil wenn, und das ist das Argument, das ist auch in einem Stück, was wir hier im Podium gezeigt haben, viel gut essen, da geht es nur sekundär um Essen, sondern da geht es eigentlich um Politik und Gesellschaft, wie man sich mit solchen Parolen auseinandersetzt. Und da ist auch oft in den Publikumsgesprächen tatsächlich gekommen, ja, ja, das stimmt schon, also völlig überspitzte Aussage von einer Figur, die sagt da, was wollen die denn überhaupt, ich fahre doch auch nicht, was weiß ich fahre doch auch nicht in den Irak und pinkel da mit kurzen Hosen an eine Moschee. Das mache ich ja auch nicht. Da sind viele Leute gekommen und sagen, genau, stimmt, das mache ich auch nicht. Es suggeriert natürlich aber, dass alle anderen das bei uns machen. Ja, ich habe noch niemanden an eine Kirche pinkeln sehen, wenn, dann waren das betrunkene Deutsche, denen das völlig egal war. Aber wie geht man damit um? Ist es sozusagen der Schritt auf die Menschen zu? Wir lernen Arabisch, wir lernen, was weiß ich, Persisch, wir lernen so, lernen diese Kulturen kennen, vielleicht auch ein Stück halt mehr verstehen, oder ist es eher der andere Weg?
Es gibt, jetzt will ich wieder mit meinen Bindungen anfangen, Wertebindungen, zwei Modelle vorschlagen zum Thema, also was ist eigentlich Integration, was ist gelungene Integration. Das eine ist, wenn man sich die verschiedenen Phasen ansieht, wenn eine Migration passiert, also von dem Plan zu tun, der Durchführung und dann dem Ankommen ins Herkunftsland, ist natürlich diese Ankunft im Herkunftsland ein sensibler Moment, weil wir kennen das auch, wenn ich nach Singapur gehe für ein Jahr Austausch, dann fühle ich mich erstmal sehr fremd und sehr einsam und wenn ich kein Angebot, also das Ankunftsland bekomme, an neue Bindungen einzugehen, dann gehe ich zur deutschen evangelischen Gemeinde und sitze plötzlich jeden Sonntag im Gottesdienst, was ich in Europa nicht gemacht hätte. Also das ist immer dieser Moment, das nennt man Überkompensation, wenn man sich fremd fühlt im Ankunftsland, dass man plötzlich viel traditioneller wird. Ich in Lüneburg plötzlich immer Rosenheim-Cops geguckt, weil ich mich nach München gegeben habe. Ja? Das ist das kleinste Symptom, aber so fängt das an und kann dann eben darin enden, dass vielleicht eine Frau, die in Syrien nie Kopftuch getragen hat, hier plötzlich Kopftuch trägt, weil sie sagt, verdammt nochmal, ich bin hier so allein, ich fühle mich so einsam, ich weiß überhaupt nicht mehr, wer ich bin. Na gut, das Kopftuch meiner Mutter, das gibt mir Halt. Mhm. Also das ist dieser eine Punkt, man muss Angebote für neue Bindungen geben, dass sie sich hier wirklich wohl, also klingt bescheuert, wohlfühlen können, aber eine neue Heimat finden können. Mhm. Und das zweite ist vielleicht wirklich auch spannend, weil du sagtest, wo beginnt, also es gibt ja auch mal diesen Begriff Assimilation. Wenn Sie sich jetzt ich mache ein Vierfelder-Modell mit Ihnen auf. Wir schreiben einmal um wichtig und unwichtig und die beiden Kategorien sind die Beibehaltung der Herkunftskultur und die Aneignung der neuen Kultur. Und es gibt, wenn man sagt, es gibt Leute, denen ist plötzlich die Beibehaltung der Herkunftskultur ganz unwichtig und sie wollen einfach nur so sein, wie jetzt die Amerikaner sind, wenn ich dann nach Amerika gehe, das nennt man Assimilation. Das kann aber einen Menschen auch vollkommen in die Nöte stürzen, weil du deine Wurzeln kappst. Das Gegenteil davon wäre, dass ich, wäre die sogenannten Parallelgesellschaften, die Separation, dass ich sage, mir ist nur mein Herkunftsland wichtig. Ich will der beste Türke, Grieche, Deutsche sein, den jemals ein Ausland gesehen hat. Und das Gegenteil, also dann wäre eben die Aneignung der Werte des Ankunftslandes plötzlich ganz unwichtig. Und dann gibt es noch zwei andere Möglichkeiten. Das eine ist vielleicht das Allerschrecklichste, was passieren kann, wenn ein Mensch sowohl die Herkunftskultur unwichtig findet, als auch die Kultur des Gastlandes. Das ist, nennt man Marginalisierung. Und das sind vielleicht wirklich, also wenn jemandem alle Werte egal sind, wir nennen ihn dann kriminell. Und das sind vielleicht wirklich die jungen Männer, die wir eben in Köln erlebt haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass eine solche Form von sexueller Bedrängung irgendwas mit ihrer Kultur zu tun haben. Ihnen waren alle Kulturen egal. Es sind einfach nur kriminelle Punkt aus Ende. Und das, was wir Integration nennen, obwohl der Begriff jetzt manchmal auch ein bisschen was von Assimilation bekommt, was Negatives bekommt, eigentlich gemeint ist, dass man beides wichtig hat. Ich kenne meine Wurzeln, ich kenne mein Herkunftsland. Vielleicht, wenn ich hierher gekommen bin in ein Gastland, schaue ich mir auch dieses Herkunftsland nochmal genau an und frage mich, mit einem ganz klaren, wachen Blick, woher komme ich und was war da wichtig, aber ich wende mich auch dem zu, was hier wichtig ist und wenn ich beides schaffe, in meine Identität zu integrieren, das wäre Integration. Das wäre der Wunsch und das kann man eigentlich nur befördern, wenn man wahrscheinlich Bindungen anbietet, Begegnungen schafft.
Nur ein kleines Beispiel aus meiner Biografie. Ich war 12,5, als ich aus Rumänien als Deutsch-Muttersprachlerin kam nach Schwäbisch Gmünd. Da habe ich mir binnen von ein paar Monaten das Rollen der R, das da typisch war, abgewöhnt, sodass ich es heute nicht mehr hinkriege. Also das ist ein Teil, ich wollte ja unbedingt neue Freunde finden mit 12,5 und auch mit viel Nachdenken kommt man da ja nicht. Also ich musste ja ganz konkret in der neuen Schulklasse 7b im Parlergymnasium Schwäbisch Gmünd Fuß fassen, ja, zum Überleben. Und das Rollen der, also Schwäbisch wird nichts, das habe ich dann gemerkt nach ein paar Wochen. Aber das Rollen der R grundsätzlich weg. Und mir war es damals immens wichtig, ich habe Tagebuchaufzeichnungen, dass ich eine richtige Deutsche werde, eben nicht mit diesem Balkan-Hintergrund, sondern eine richtige Deutsche, genauso wie ihr alle. So. Und das war so überlebenswichtig. Und ich hatte Deutsch als Muttersprache, ich hatte deutsche Kultur, ich hatte gute Noten, ich hatte Eltern, die innerhalb von einem Jahr Arbeit gefunden haben. Und trotzdem war es für mich ein mit 12,5 für meine Entwicklung ein ganz heikler Punkt, nur um das so zu beschreiben. Ich wollte dann auch am besten, man soll es nicht merken, dass ich von woanders komme. In Stuttgart war es einfacher, da gab es nicht nur Schwaben, als in Schwäbisch Gmünd. Und jetzt, dann mit 40+, habe ich dann wieder angefangen, mich zu interessieren für die Geschichte meiner Eltern oder war jetzt eben wieder in Rumänien in den letzten 10 Jahren. Also das ist auch ein Hin- und Herpendel und das ist jetzt noch ein kleiner kultureller Unterschied. Also da braucht man vielleicht Jahre, Jahrzehnte oder Generationen. Ja. Und es ist auch vielleicht nicht das Ziel, dass die Kultur so bleibt, wie sie jetzt ist, sondern es wird sich in Deutschland eine neue Kultur entwickeln, vielleicht mit ganz vielen verschiedenen Facetten, so wie die Tanz sich verändern. Ja, ja. Also ich glaube, das ist eine Utopie und die ist auch gar nicht schön, dass wir so bleiben, wie wir sind, als deutsche Kultur, so wie jetzt, und die müssen so werden wie wir. Das geht gar nicht und das ist vielleicht auch nicht das Ziel.
Wo können denn, Sekunde, oder darf ich noch eine Frage stellen? Kannst du es dir kurz, Dirk? Ich habe eine Frage, weil du gesagt hast, wir müssen wieder Menschen treffen. Ja? Wo können, also diskutieren, sich austauschen, kennenlernen, wo können denn diese Orte sein? Also, am Wochenmarkt, okay, der ist zweimal in der Woche. könnte sein, vielleicht. Steht man irgendwie und sagt, kauft sich was. Und, aber wo sind denn diese Orte? Das ist das, was mir also in Ulm sehr auffällt, ist, es gibt wenig Orte, wo man aufeinander trifft. Ja? Also jetzt ist im Herzen Ulms, in der Olgerstraße, in der Keplerhalle, ja, sind viele Menschen, die geflohen sind, die da leben. Da ist ein weißer Zaun außenrum gebaut, da gibt es einen Sicherheitsdienst, die Halle schaut nicht schön aus. Ich gehe da regelmäßig vorbei und ich denke mir, wo sind denn die Möglichkeiten, dass ich diese Menschen treffe? Okay, ich kann da reingehen und sagen, hallo, servus, ich bin's. Kann das das Theater sein, kann das die Volkshochschule sein oder ist es eher der Platz, dass man da draußen plötzlich miteinander sitzt und spricht? Wo sind die Orte?
Es gibt ein Asylcafé zum Beispiel im Haus der Begegnung immer montags. Ob das sehr angenommen wird, weiß ich nicht. Da treffen sich offenbar vor allem Afghanen nach unseren Berichterstattungen. Es gibt so einzelne Orte. Die Frage ist, ob sie angenommen werden und für wen sie interessant sind. Da hat unser Kollege berichtet, da waren zum Beispiel ganz wenig Frauen. Und die Aussage von den Flüchtlingsmännern war, ja, die sind zu beschäftigt oder zu scheu. Die bleiben lieber zu Hause. Fragezeichen, ja. Also, man muss auch gewisse Orte vielleicht schaffen.
Ja, also ich möchte auch nochmal also meine persönliche Erfahrung mit allen so mitteilen. Und zwar, also ich bin ja auch selber Migrantin und ich komme aus Bonn, also Rheinländerin sozusagen. Und jedes Mal, wenn ich das erzähle, dann fragt man ja auch das Gleiche. Ja, also woher kommst du ja ursprünglich? Eigentlich. Also ich komme ja aus Taiwan, nur so nebenbei. Aber also mein Gott, der ist nicht, dass ich Rheinländerin bin. Und das enttäuscht mich manchmal. Als ich von der Reihe gehört habe, habe ich sofort meinen Kollegen gesagt, ja, ich muss das mitmachen, weil ich habe ja auch, ich bin zwar nicht aus meiner Heimat geflüchtet, aber ich bin ja auch ausgewandert aus politischen und künstlerischen Gründen. Deswegen habe ich das dann mitgemacht und mache auch weiter mit den Kollegen. Und meine Mutter hat ja auch mitbekommen, dass ich das mitmache. Und sie hat mich dann mal ganz besorgt gefragt, ja, als Kind, du machst sowas mit, dann also fährst du da bestimmt auf und als Migrantin solltest du das aber nicht machen. Ja, also das hat mich wiederum ein bisschen schockiert, weil also ich habe gedacht, ja, als Migrantin also sollte man eigentlich also bei solchen Gelegenheiten sich engagieren und ich habe ja auch eher so einen Zwischenstatus, weil ich kenne ja auch diese ganze deutsche Bürokratie und den ganzen Leidensweg, also teilweise, weil ich selber auch früher also ganz viel Behördengänge nicht gespart und haben ja auch mit Hilfe vielen Menschen dann, also mit Behörden, mit Beamten so argumentiert für also kleine Sachen wie Studienanerkennung oder was weiß ich. Also ich kenne das ganz gut, deswegen möchte ich einfach meine Erfahrung auch reinbringen. Aber wie gesagt, also ich verstehe auch die Migranten der zweiten und der dritten Generation, dass sie sagen, ja, also wir möchten dann unseren Hab und Gut schützen und wir möchten dann also nicht auffallen lassen und wir möchten uns auch ganz gut integrieren, damit man sieht, dass wir auch so deutsch sind.
Das zeigt meines Erachtens wirklich die ganze Schwierigkeit, das ganze Problem, den ganzen Wirrwarr auch der Diskussion halt hier um das Zusammenleben. Auf der einen Seite erwarten wir, dass die sich besonders gut anpassen. Das hast du schon gesagt, um Gottes Willen, aber wäre nicht zu auffällig. Wenn du da hingehst, dann kann man dich vielleicht erkennen und identifiziert dich. Andererseits wollen wir aber auch gerne, dass man sowas wie die unterschiedlichen Kulturen auch tatsächlich merkt, weil auch diese anderen Kulturen, die zu uns gekommen sind und die jetzt hier leben, ja Teil dieser neuen Kultur bestenfalls sind. Also das zeigt, wie gesagt, nur die ganzen Schwierigkeiten, in denen wir leben. Ich wollte nur noch was zu dir sagen. Ich habe mal eine Veranstaltung vor ein paar Jahren mit einer SWR-Kollegin aus Stuttgart gemacht, in der Volkshochschule, und da ging es um das Thema, die hat speziell darüber gearbeitet, wie junge Muslime Prinzip religiös politisch werden oder die Religion plötzlich für sie politisch sozial eine Rolle spielt. Das hat ganz entschieden, da würde ich dir auch sehr zustimmen, das sind auch deren Ergebnisse. Gerade die jungen Leute erleben, dass sie hier oft so sehr sie ihr Leben vielleicht sogar geboren sind, aber nicht dazugehören.
Ja.
Da sie, und da fällt es bei den Muslimen, das ist nochmal die andere Religion. Da ist natürlich diese unendlich lange, jahrhundertelange Geschichte des Christentums und des Islam. Das ist was anderes, ob jemand aus dem Süden Spaniens oder Italiens kommt, katholisch ist und dann ins protestantische Ulm oder sowas kommt. Das ist nochmal eine andere Dimension mit Islam und Christentum. Da mögen wir alle sagen, aber wir sind doch auch säkular und. Aber zu tief, geradezu genetisch in Anführungszeichen, steckt immer noch mit ein bisschen drin. Und diese Geschichte ist mir halt immer nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Was tun wir denn selbst auch dazu, dass wir dann hinterher wieder auf die deuten, sie sind islamistisch geworden?
Ja.
Also mit diesem plakativen Begriff. Das hat auch was damit zu tun, dass sie nicht anerkannt worden sind. Dass sie keine Chance haben, so reinzukommen, so wie das andere gerne eben auch tun würden. Und weil vorhin mal von Orten, jetzt brauche ich mal so einen schnellen Überflieger, weil vorhin von Orten die Rede war. Also natürlich fällt es mir immer am leichtesten, wenn du 35 Jahre in der VH gearbeitet hast, dann nochmal zu gucken und zu sehen, was hat sich dort abgespielt. Und das fand ich, finde es immer noch fantastisch. Dort sind ja unendlich viele Leute, die dieses Haus auch mittlerweile prägen seit einigen Jahren. Wer die VH, das Einsteinhaus, kennt, wird wissen, wovon ich rede. Dort sind von morgens 8 Uhr bis abends um, was weiß ich, 22 Uhr Deutsch als Fremdsprachekurse. Ich muss bekennen, dass ich zwischendurch aufgestöhnt habe, weil ich nicht mehr wusste, wo ich mit meinen Kursen eigentlich hin soll, weil unentwegt noch ein Raum für Deutsch als Fremdsprache, noch ein Raum für Deutsch als Fremdsprache. Und das belebt dieses Haus. So sehr wie Mittwochnachmittag, klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen besonders, Männer das Haus prägen, weil wir dort Männerakademie fahren und wir an den Vormittagen Frauenakademie dieses Haus prägen, so prägen eben auch diese Leute aus unterschiedlichsten, und da geht es ja überhaupt nicht mal mit bestimmte Herkunftsregion, die prägen dieses Haus. Und die Alltäglichkeit dessen, der Wahrnehmung, die Alltäglichkeit dessen, dass man mit denen einfach nicht auf den Gängen zu tun hat, wollten wir aber noch mal ein Stück weiter treiben und haben gesagt, wir müssen aber tatsächlich Begegnungen nicht nur auf den Foyers möglich machen, man läuft wieder anonym aneinander vorbei, sondern wir haben so viele andere in den Sprachkursen, in der Männerakademie, in der Frauenakademie. Wir müssen im Prinzip Treffen organisieren, was wir auch getan haben. Ganz banal, das ist wirklich eine ganz banale Geschichte mit aber enormer Wirkung, dass wir gesagt haben, in der Pause, in der Frauenakademie, in der Männerakademie, machen wir mit einigen Deutschkursen, wir ziehen Karten und dann kommen die identischen Karten kommen zueinander und sprechen eine halbe Stunde miteinander. Und es gibt einen Kaffee, und es gibt einen Kuchen, oder es gibt einen Tee oder was auch immer. Und wenn ihr wollt, tauscht die Adressen aus und nehmt weiterhin Kontakt auf. Ich weiß es jetzt eher aus den Bereichen von Männer- und Frauenakademie. Monatelang hat man hinterher noch geredet, wie bedeutungsvoll diese Begegnung war. Die 30 Minuten oder vielleicht auch nur 25 gedauert hat und natürlich sehr oberflächlich geblieben ist, aber dennoch was gebracht hat. Und diese Geschichten, die müssen wir, glaube ich, vervielfältigen. Und lass mich noch einen Ton sagen, was mich ein bisschen frustriert, wenn wir schon über auch gelegene Geschichten geredet haben. Ich habe ja vorhin schon mal geoutet, ich war jetzt im ganzen letzten Jahr ausgesprochen durchdrungen, ist eigentlich immer noch, durchdrungen von dem Gedanken, wir brauchen überall Diskussionsorte, wie wir in diesem Lande zusammenleben wollen. Und jetzt habe ich eine Reihe organisiert, die in diesem Frühjahr stattgefunden hat und noch immer stattfindet, mit sehr renommierten Leuten, die zu diesem Thema arbeiten. Terkesidis, Seelen, Jagoda Marinic, die demnächst kommen. Und ich muss bekennen, ich habe erwartet, dass viele Leute kommen. Sie kamen nicht. Mark Terkesidis, einer der bekanntesten Migrationsforscher dieser Republik, wir saßen mit 14 Leuten da. Der kam aus Berlin extra hierher. In Langenau am nächsten Tag waren es wenigstens 17. Aber es ist trotzdem, meine Interpretation ist nur tatsächlich, diejenigen, die mit Flüchtlingen arbeiten wollen, setzen sich nicht in Diskussionsveranstaltungen, das ist jetzt eine Interpretation, nicht in reflektierende Veranstaltungen, sondern die gehen tatsächlich, wo ist mein Flüchtling? Was kann ich tun, also die quasi auf der praktischen Ebene sind, und die anderen, die gehen zumindest nicht in den Ort, naja, schon auch ein bisschen politisch besetzt ist, wie jetzt in dem Fall zum Beispiel das Einstein aus der Volkshochschule.
Also von daher müssen wir auch noch andere Orte eröffnen, als diejenigen, wie gesagt, auch durchaus nicht die weglassen, sondern die müssen auch noch bespielt werden, aber noch weitere Orte öffnen, um tatsächlich auch Leute zu erreichen, wie ich es vorhin gesagt habe, und sei es denn nur denjenigen zu begegnen, die aus anderen Ländern mal hierher gekommen sind.
Aber ein ähnliches Problem hat doch da auch die Kunst. Und ich kann das für das Theater natürlich nur sprechen. Wir erreichen immer nur einen Ausschnitt. Und wir diskutieren oft mit Leuten, wo man sagt, eigentlich müssen wir gar nicht diskutieren, wir sind uns in gewisser Weise einig. Wir wollen uns doch mit den anderen auch auseinandersetzen. Ja? Also diese Parole, die es ja auch überall allen Teilen zu lesen gibt, das Theater geht in die Stadt hinein und da gibt es tausende von Aktionen, wir tun sie ja dort auch, aber das ist ja auch schon ein bisschen ausgelutscht und ist sozusagen, da ist nicht mehr viel dahinter. Ja? Aber wo gehen wir denn hin, was machen wir denn? Also konsequent wäre es wahrscheinlich mal, ein Theater, eine Taskforce zu gründen und zu sagen, wir besetzen alle Stammtische in Ulm. Ja? Wir haben immer einen schwäbisch sprechenden Schauspieler dabei, der dann auch übersetzen kann oder akzeptierter ist als vielleicht ein hochdeutsch oder bayerisch sprechender Theatermann, wo man dann sagen kann, ja, du bist ja Dramaturg, du hast ja keine Ahnung, du denkst nur nach, du weißt ja gar nicht, wie das ist, Arbeiter zu sein und um seine Rente Angst zu haben und das Häuschen nicht abbezahlen zu können. Was natürlich auch nicht stimmt, weil es gibt wahrscheinlich sogar Dramaturgen, die ein Häuschen haben irgendwo, ich weiß es nicht. Also wie schaffen wir denn das sozusagen auf die Menschen mal zuzugehen? Thema, brauchen wir eine Frauen-Männer-Akademie fürs Theater oder wie gesagt, müssen wir die Stammtische einladen, nur mit Stammtischausweis kommt man ins Theater umsonst? Hast du eine Idee für uns? Was können wir von der Volkshochschule lernen?
Wenn es so einfach wäre, hätte ich jetzt gleich gesagt, mach doch die VH überall. Nein, ich habe ja gesagt, ich habe da auch genau diese Probleme, also wenn es um diese Diskussion geht. Und ich ertappe mich ja auch selbst und alle anderen Kolleginnen und Kollegen auch gesagt, habt ihr das gesehen? Heute kannte ich so und so viele nicht, die jetzt in den Veranstaltungen waren. Und freuen sich daran, dass ich so und so viele nicht kannte. So, sorry. Ich freue mich auch über diejenigen, die ich nicht kenne, aber ich freue mich auch über die, die ich kenne. Also das ist auch etwas, was man, glaube ich, immer behalten muss. Sowohl für euch im Theater, als auch für uns in der Volkshochschule, als auch, was weiß ich, die anderen Leute aus der Begegnung oder wie auch immer sie heißen mögen. Wir brauchen die Leute, die sich dadurch angesprochen fühlen, also die wir kennen, brauchen wir natürlich auch, weil sie sind natürlich genau diese Multiplikatoren und diese Meinungsträger, die nach außen gehen. Ja, also ich meine damit, wir müssen nochmal neue Orte erschließen, dürfen aber die alten auf keinen Fall aufgeben. Also wenn wir da sowas haben wie eine Bindung auch von Leuten, die sich da aufgehoben fühlen, die sich da intellektuell auseinandersetzen wollen, die sich gegebenenfalls auch emotional auseinandersetzen wollen, das brauchen wir ja mit Verlaub auch ab und zu, dass wir auch unsere Emotionen bedienen, dann ist das doch einfach mal ein Fund, mit dem wir wuchern können. Und darüber hinaus, ich habe es mal von der Italia vorhin gesagt, der Kollegin aus Brasilien, die jetzt seit einigen Jahren in Ulm lebt, und die sagt, Mensch, wir müssen aber eben auch nicht nur die Häuser bespielen, also nicht nur das Theater und die VH, nicht nur das Haus der Begegnung und das Stadthaus oder die Familienbildungsstätte oder den Büchsenstadel, wir brauchen auch draußen die Orte. Also wir brauchen die Straßen und Plätze. Und da muss ich bekennen, ist bisher noch niemand rangegangen. Und da würde ich gerne mal ein Projekt starten. Wie können wir denn das schaffen? Und der Schanzhoffentlich da, der war in Berlin und hat gesagt, na, Berlin ist nochmal anders. Dort gibt es tatsächlich Projekte, die genau dahin zielen, wie gehen wir denn in den öffentlichen Raum? Also dort, wo im Prinzip, also vielleicht ist die Heerstraße, ich habe da nur unzählige Flohmärkte gemacht. Es ist nicht gerade der idealste Ort, weil die Leute mit einem Tunnelblick die nächste Einkaufstür im Blick haben und sich jetzt nicht von politischen Dingen auch noch ablenken lassen wollen. Aber man müsste Orte identifizieren im öffentlichen, bleibt mal bei dem Begriff, im öffentlichen Raum, in den Straßen, in den Plätzen, in den Quartieren.
Ein schönes Plädoyer. Ich komme jetzt noch kurz zu meinem Medium. Das ist ja öffentlich-rechtlicher Rundfunk, insofern öffentlich und uns hören viele. SWR4 ist ja ein Medium, das viele Hörer hat, 100.000, allein der Ulmer Raum, auch wegen unserer melodischen Musik. Ja, das Radio, die Gruppen erreichen wir über die Musik. Und das Schöne ist, dass wir dann gelegentlich auch werben können über die mit der Volkshochschule zusammenarbeiten, mit dem Theater und diese Angebote in den öffentlichen Raum hineinbringen, zwischen zwei schönen Schlagern und damit wirklich Leute erreichen, die jetzt nicht die Zeit lesen oder die Süddeutsche. Ja? Und und sowieso schon Bekehrte sind. Und ja, und da ist halt die Balance zu finden, über Flüchtlingsthema zu sprechen. Oder wir hatten dann tatsächlich eine Begegnung, die Flüchtlinge bei uns im Radio zusammen mit den Kriegsflüchtlingen von 1945 und mit Kollegen. Also da war eine bunte Mischung, das war eine schöne Aktion, die blieb relativ in unserem Raum. Aber wir berichten ja immer wieder über beide Seiten der Flüchtlingsthematik. Und noch ein wesentlicher Punkt ist, dass es den Leuten auch nicht zu den Ohren rauskommt, sondern darüber hinaus die alltäglichen und andere wesentliche Themen anzusprechen, die ja drunter liegen. Für mich scheint, dass diese Flüchtlingsfrage zu einer Flüchtlingsfrage wird, eigentlich nur die Spitze eines Eisbergs, dass es uns in unserer Gesellschaft nicht optimal geht. Und der Politik dient es womöglich auch, dass wir die Flüchtlingsfrage so hochstilisieren und dann ist es das Thema und wir Medien laufen mit, das gebe ich zu. Ich bin ja auch nur ein kleines Rädchen. Dann ist das Thema und plötzlich berichten wir nur noch darüber. Und wenn ein Flüchtling vergewaltigt, dann ist das die Schlagzeile. Vor 2 Jahren hat uns das noch nicht interessiert. Jetzt ist man hellhörig. Aber es gibt viele andere Themen, die wir darüber vergessen. Und das dürfen wir in den Medien nicht und nicht auch nicht im öffentlichen Raum. Und eins ist natürlich gute Arbeit, faire Arbeitsbedingungen. Das interessiert die Ankommenden wie die hiesigen. Und deswegen müssen wir auch im öffentlichen Rundfunk die Themen streuen im Fernsehen. Stehen da aber wiederum im Wahnsinn im Druck mit den kommerziellen Medien, die so viel Unterhaltung bieten und die Leute mögen unterhalten werden. Je komplexer die Gesellschaft da wird, desto mehr wollen wir Halligalli, habe ich den Eindruck. Und das ist unsere Schwierigkeit, die Themen zu platzieren.
Soll ich einmal Halligalli einen blöden Witz erzählen, der aber auch diese Problematik jenseits des
Flüchtlingswitzes? Finde ich gut, Halligalli-Witz.
Ja.
Beide hinstellen. Jetzt haben wir schon 1:15 diskutiert. Können Sie den noch oder ist schon der am. Der Witz geht immer und dann machen wir mal Zwischenfazit. Also Witz und dann gucken wir mal.
Der Witz, apropos, wir haben auch andere Probleme und das kommt aber durch die Flüchtlinge raus. Ein Flüchtling, ein Rentner und ein Banker werden zu einem Gespräch gebeten und auf dem Tisch liegt ein Teller mit 12 Keksen. Und der Banker nimmt sich 11 Kekse und sagt zum Rentner, guck mal, der Migrant, der will deinen Keks.
Das ist ein sehr guter Witz, der leider viel war. Können Sie noch, meine Damen und Herren, oder sollen wir langsam zum Ende kommen?
Ein bitteres Schlusswort.
Ein Schlusswort, Frau.
Recht. Was ist das jetzt noch?
Ja, bitte.
Danke. Ich kürze den Bekehrten, kein Problem. Ich bin auch der Diskussion gern gefolgt, aber mir fehlt irgendwo eine Dimension. Ich wohne in einem Haus, ca. 50 Parteien, alles Frauen, alle wenig Geld. Eine ganze Reihe Migrantinnen aus Südosteuropa und Osteuropa, auch ein paar aus muslimischen Ländern. Es herrscht in dem Haus eine feindselige Atmosphäre gegenüber den Ausländerinnen. Die sollen Deutsch lernen. Das einzige Verbinden ist das Müllproblem. Ich will die Leute nicht schlecht machen. Ich denke, die Leute fühlen sich vernachlässigt und sind es auch. Und ich sehe niemanden, der wirklich bereit wäre, sich da mal zu engagieren und zu sagen, okay, wir machen da was, damit es den Frauen da drin besser geht und wir machen was, damit so viele verschiedene Leute aus so vielen unterschiedlichen Kulturen besser zusammenleben können. Fehlt einfach. Da ist doch meiner Meinung nach die Stadt gefragt. Wo bleibt die da?
Ja, wer von euch möchte darauf antworten?
Also ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ich finde es, du hast es mit Zudecken mal gerade genannt, dass dieses Flüchtlingsthema andere Fragen im letzten Jahr total zugedeckt hat, überformt hat. Und da stimme ich dir auch vollständig zu, das soziale Thema, also das Zusammenleben auf der sozialen Ebene in dieser Stadt, also das ist wirklich ein...
Als ich das erste Mal jemand von der Stadt angesprochen habe, deswegen, das war als meine junge türkische Nachbarin Tag und Nacht Musik in Disco-Lautstärke gemacht. Ich habe gesagt, gibt es jemanden, den man mal heranziehen könnte und sagen, lass uns ein Gespräch zusammenführen, wie man das zusammen... Gibt es nicht. Das Haus ist kein Problemhaus. Ich meine, inzwischen wird es, glaube ich, ein bisschen anders gesehen und das hat damit zu tun, dass ich mich 2 Jahre lang dafür engagiert habe. Sonst wäre es immer noch ein Haus wie jedes andere.
Ja, wir wissen es auch bei jedem Thema, bei jeder Konfliktgeschichte, wenn jemand nicht konfliktfähig ist, und du hast gerade die Heterogenität deiner Mitbewohnerin geschildert, wenn man es nicht zu einem politischen Skandalthema erhöhen kann, dann wird es politisch nicht ergreifend nicht wahrgenommen. Wir haben hier jede Menge Marginalisierung in dieser Republik, die doch angeblich so reich ist. Das interessiert nur niemand, weil sie nicht in der Lage, sind, quasi sowas wie ein Gehör sich zu verschaffen. Ja. Und damit werden sie nicht zu einem politischen Thema. Und damit ist, weil das Thema ja dann nicht aufhört, wenn es nicht politisch aufgegriffen wird, das Problem weiterhin existiert, sucht man sich dann diejenigen, die dafür die, angeblich die Verantwortung tragen. Und das dann, wie du gerade geschildert hast, das sind die Ausländerinnen, die dann entsprechend denunziert werden. Das ist das eigentliche Thema in dieser, Stadt und in diesem Land.
Ich habe eine kleine Hoffnung. Das Thema sozialer Wohnungsbau war sträflich vernachlässigt, auch in Ulm Jahrzehnte. Über die Flüchtlinge kommt das jetzt langsam wieder ins Bewusstsein. Es gibt wieder Ansätze von sozialem Wohnungsbau. Oder in Schwäbisch Gmünd bauen sie jetzt billiger, schneller, nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für Studierende oder für sozial Schwache, die jetzt nicht flüchten. Ich habe die leise Hoffnung, dass man dieses soziale Thema wieder ins Bewusstsein bekommt. Über den Wohnungsbau zum Beispiel. Aber, es, klar, aber auch Sozialarbeit ist zu wenig. Und die Stadt ist auch überfordert. Die waren auch, die Leute von der Stadt waren auch nicht vorbereitet. Jetzt auch in meinem Stadtteil, die Information, die Bürger wurden auch nicht vorher informiert. Sondern man kriegt es dann aus der Presse mit.
Ja, das ist mir bekannt.
Also, ich finde Ihren Aspekt sehr spannend. Der führt mich noch zum Punkt, vielleicht ist das dann auch der Abschluss, das nicht gehört werden. Ja? Und das Gefühl zu haben, nicht gehört zu werden. Ja? Nicht wahrgenommen zu werden. Das kennt, glaube ich, jeder Mensch, ist ein sehr unschönes Gefühl. Und ich glaube, daraus speist sich natürlich auch diese Sehnsucht, dass jemand einem zuhört, und genau das suggerieren Parteien wie die AfD, rechte Splitter, Randgruppen, dass sie sagen, wir hören euch zu, wir kennen eure Probleme, wir gehen mit euch. Und ich glaube, und das ist das Wichtige, es muss eher der Ansatz sein, sozusagen nicht Counter-Speech zu geben, wenn in Netzwerken Hashtag scheiß Ausländer oder so. Also wenn im Internet es mittlerweile Horden gibt von AfD-Mitgliedern, die sich quasi per Copy und Paste, ja, also die kopieren sich aus einem Dokument Sätze, Aussagen, verkürzte Meinungen und fluten das Internet damit. Das ist echt faszinierend. Das ist, die haben das mittlerweile gut im Griff. Jeder hat, wenn er Feierabend hat, sitzt am Rechner und tut das, hat man das Gefühl. Ja? Von den AfD-Anhängern gefühlt. Dass man da nicht dagegen redet, weil ganz ehrlich, das ist eine Masse, da kommt man nicht gegen an. Das ist eher sogar noch eine Erhöhung der Plattform, dass man sagt, guckt mal alle hin. Ja? Und es sind immer dieselben Sätze. Sondern dass man genau da ansetzt, nämlich zu sagen, den Menschen, die scheinbar anfällig sind für solche Parolen, wieder Gehör zu schenken und ihnen vor allem, und das ist das Wichtigere noch, ein Gefühl zu geben, ihr seid nicht alleine und wir wollen gemeinsam mit euch etwas verändern. Vielleicht schafft das auch nicht nur die Politik, denn die Politik ist eine Summe dessen, was wir sind. Das müssen wir uns eingestehen. Ja? Sondern vielleicht schaffen es auch Einrichtungen, sei es der Rundfunk, sei es das Theater, sei es die Volkshochschule, Menschen wieder wahrnehmen zu können, zu lernen. So als kleines Schlusswort und du machst den Abschluss.
Das war da nicht meine Absicht.
Ich bitte dich.
35 Jahre den Grüß Gute Nacht umgeben.
Auch eine schöne Umschreibung.
Nein, ich wollte nochmal genau darauf. Wir haben weder die Zivilgesellschaft gepachtet, noch haben wir die sozialen Netzwerke gepachtet, noch können wir glauben, wir seien die einzigen Bürgerinitiativen auf der richtigen Seite der Politik. Man kann es der anderen Seite aus meiner Sichtweise nicht übel nehmen, dass sie auch genau die Möglichkeiten spielt. Das zeigt mir nur eher, ich frage mich, was haben wir denn auch tatsächlich versäumt? Warum gibt es eine rechte AfD und es gibt keine linke AfD? Diese Frage stelle ich hier jeden Tag.
In Spanien gibt es das, in der Bürgerbewegung.
So ist es. Also da frage ich mich dann schon, an was müssen wir denn auch nochmal arbeiten?
Weil es die Linke gibt.
Und ansonsten wollte ich nochmal vielleicht fast, nein, das ist nicht der Versuch eines Schlusswortes, aber nochmal deutlich, es reicht auch nicht aus, jemandem ein Gefühl zu geben. Es wäre mir auch ein großes Anliegen, so wenig wie ich jemanden abholen möchte, wo er gerade steht, oder sie gerade steht, da würde ich mir sehr empfehlen, sich flach auf den Boden zu werfen, um nicht entdeckt zu werden von denen, die genau wissen, wohin es geht, um dann abgeholt zu werden. So wenig reicht es mir politisch aus, dass ich ein Gefühl vermittelt bekommen möchte, sondern es geht darum, real politisch damit zu arbeiten und Veränderungen in dieser Gesellschaft herzustellen.
Und das finde ich war das als Schlusswort. Das war ein Schlusswort. Wunderbar. Ich bedanke mich an meine Kollegin Guido Parker-Münzing, bei Lothar Holzer und bei Anita Schwesack. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke an
Danke auch an das Kulturamt, dass wir im Rahmen dieser Aktionswoche hier zu Gast sein konnten. Und informieren Sie sich jetzt, was der Kulturpunkt alles für Sie bereithält. Und Thema Treffen, wie Sie als nächstes jemanden treffen und mit ihm gemeinsam ins Museum oder ins Theater gehen. Schönen Sonntag Ihnen, genießen Sie die Sonne.
Free FM.
Das war das Kulturradio mit einer weiteren Folge Komm ich erzähl. Diesmal ist es der Mitschnitt gewesen vom 22. Mai 2016 live aus der Kulturpunkt-Zeltlounge auf dem Münsterplatz. Beteiligte diesmal waren Daniel Grünauer, Lothar Heusohn, Anita Schlesack und Niloufar Karr-Münzing. Diese Folge und auch die ganzen anderen Episoden könnt ihr nachhören auf unserer Homepage www.freefm.de. Mein Name ist Putzi und ich bedanke mich fürs Zuhören.
Radio Free FM, for you to fly.